SRF 3.
Die Zahl der abgewiesenen Asylbewerber, die Nothilfe beziehen, steigt. Aber die Kosten dafür sinken. Wie kommt es dazu? Yu Xiaobo ist tot. Unser Korrespondent erzählt, wie der Friedensnobelpreisträger zum prominentesten Gefangenen Chinas wurde. Dann entscheidend ist, was oben rauskommt.
Das ist leider bei fast allen Schiffen immer noch eine Katastrophe.
Wir haben die Umweltbilanz von Kreuzfahrtschiffen pünktlich zum Ferienbeginn. Info 3 mit Damian Rast. Rasche Asylentscheide und weniger Kosten im Asylwesen. Dieses Ziel verfolgt die Schweiz seit Jahren. Abgewiesene Asylsuchende erhalten deshalb nur noch Nothilfe, um ihren Grundbedarf zu decken. Heute hat das Staatssekretariat für Migration die neuesten Zahlen dazu veröffentlicht. Raphael von Matt.
Nothilfe erhalten abgewiesene Asylsuchende fürs Übernachten, fürs Essen, für die Kleidung und die medizinische Grundversorgung. Im letzten Jahr bezogen 10.600 von ihnen Nothilfe. Das sind 6% mehr als im Vorjahr. Dennoch sanken die Kosten für die Kantone leicht, auf knapp 70 Millionen Franken. Ist das kein Widerspruch? Nein, das liege daran, dass die Betroffenen letztes Jahr im Schnitt weniger lang Nothilfe erhielten, und zwar noch 122 Tage, erklärt Lukas Rieder, Mediensprecher beim Staatssekretariat für Migration.
Die Schweiz konnte sehr viele Dublin-Entscheide fällen. Und bei Personen, die via Dublin zurück in ein anderes europäisches Land überführt werden können, geht diese Rücküberstellung meist relativ rasch, so dass die Personen folgerichtig auch weniger lang in der Nothilfe sind und die Kosten für die Kantone sinken.
Gemäss dem Bund stammten die Nothilfebezüge vor allem aus Afghanistan, Eritrea und Nigeria. Auffallend ist der deutliche Anstieg bei den Afghaninnen und Afghanen. Gegenüber dem Vorjahr bezogen dagegen weniger Personen aus Nigeria, Algerien und Tunesien Nothilfe. Dass die Zahl der Nothilfebezüge leicht gestiegen ist, hat laut dem Bund auch mit den neuen beschleunigten Asylverfahren zu tun. Diese werden derzeit in Zürich getestet. In aussichtslosen Fällen gäbe es rascher einen Asylentscheid und deutlich weniger Personen würden Nothilfe erhalten, sagt Lukas Rieder vom Staatssekretariat für Migration.
Bei vielen dieser Personen ist der Entscheid bereits im Bundeszentrum rechtskräftig geworden. Das heißt, auch die Wegweisung selber kann vermehrt ab dem Bundeszentrum vollzogen werden. Diese Leute gehen also gar nicht mehr in den Kanton. Das entlastet natürlich die Kantone, auch weil ein zwischenzeitliches Verweilen in den kantonalen Strukturen nun entfällt.
Der Bund zieht also eine erste positive Bilanz der beschleunigten Asylverfahren. Ob sich das neue System tatsächlich bewährt, wird man allerdings erst in einigen Jahren definitiv beurteilen können.
Zum Nachrichtenüberblick mit Andreas Freudig. Da geht es zuerst um Junge, die weniger Fernsehen schauen.
Im ersten Halbjahr dieses Jahres haben die 15- bis 29-Jährigen täglich im Schnitt 11 bis 15 Minuten weniger ferngesehen als im Vorjahreszeitraum, je nach Sprachregion. Das zeigen die Nutzungszahlen, die die Stiftung Mediapuls erhoben hat. Auch bei älteren Erwachsenen zeigt sich, der Fernsehkonsum nimmt ab. Insgesamt schaut im Schnitt jeder und jede über 2 Stunden täglich. Die Schweiz ist nicht nur Europameisterin im Bahnfahren, die Einwohnerinnen und Einwohner zahlen auch am meisten dafür. Pro Kopf haben sie im vergangenen Jahr für die Bahninfrastruktur 425 Franken ausgegeben. Der Betrag ist deutlich höher als der Durchschnitt anderer europäischer Länder, wie eine Studie des deutschen Verbands Allianz pro Schiene zeigt. Im zweitplatzierten Österreich liegen die Pro-Kopf-Kosten nämlich bei 218 Franken. Das Referendum gegen die Rentenreform 2020 ist formell zustande gekommen. Das hat die Bundeskanzlei bekannt gegeben. Die Reform sieht unter anderem das Rentenalter 65 für Frauen vor und 70 Franken mehr für AHV-Neurentner. Darüber abgestimmt wird am 24. September. In Großbritannien hat die Regierung dem Parlament das Gesetz vorgelegt, das den Austritt des Landes aus der EU regelt. Mit dem Gesetz gilt das EU-Recht in Großbritannien vorläufig weiter. Das britische Parlament hat aber 2 Jahre Zeit, um einzelne Artikel zu verändern oder ganz aufzuheben. Die EU zieht gegen Polen vor Gericht wegen einem der letzten Urwaldgebiete Europas. Abholzungen führen laut der EU-Kommission zu dauerhaften Schäden am Wald von Białowieża in Ostpolen. Die EU ist darum nun an den EU-Gerichtshof gelangt. Sie erhofft sich eine einstweilige Verfügung, um die Abholzungen zu stoppen. Der Urwald von Białowieża gehört zum Weltnaturerbe der UNESCO. Die polnische Regierung sagt, die Abholzungen seien nötig, um einen Borkenkäferbefall zu stoppen und damit den Wald zu retten. Umweltschützer hingegen werfen der Regierung vor, es gehe ihr nur um Holzverkäufe. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 9.005 Punkten, ein Minus von 0,1%. Der Dow Jones Index in New York ist im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu einem Franken 10,34 gehandelt und der Dollar zu 96,72 Rappen. Das Wetter. Morgen ist es wechselhaft. Teilweise scheint die Sonne, teilweise ist es bewölkt bei 22 bis 26 Grad im Norden und 29 Grad im Süden. Da und dort sind Regenschauer möglich. Im Tessin gehen am Freitagmorgen auch einzelne Gewitter nieder.
Info 3 Abend.
Er ist der wohl berühmteste Häftling Chinas oder war der berühmteste. Denn der Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo ist gestorben. Dies meldet die Justizbehörde der Stadt Shenzhen, wo Xiaobo unter Bewachung im Krankenhaus lag. Mit Xiaobo stirbt ein Dissident, der für seine Überzeugungen auch lange Gefängnisstrafen hinnahm. Die Würdigung von Martin Aldrovandi.
Ein überlebensgroßes Foto von Liu Xiaobo und ein leerer Stuhl. Diese Bilder gingen vor 7 Jahren um die Welt.
We regret that the laureate is not present.
Man bedauere, dass der Preisträger nicht anwesend sei, sagte der Vorsitzende des Friedensnobelpreiskomitees in Oslo. Seit der Verleihung des Friedensnobelpreises ist Liu Xiaobo auch im Westen einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Chinas Regierung war über den Preis so erbost, dass sie die Beziehungen mit Norwegen vorübergehend einfror. Schriftsteller, Literaturwissenschaftler, Demokratieaktivist und schließlich Friedensnobelpreisträger. Der 61-jährige Liu hatte viele Titel. In den letzten Jahren seines Lebens war er zudem Chinas prominentester Gefangener. Geboren und aufgewachsen ist Liu Xiaobo in Xilin, im Nordosten Chinas. Nach der Kulturrevolution wurde er wie Millionen seiner Generation zur Arbeit aufs Land geschickt. Später studierte Liu chinesische Literatur, interessierte sich gleichzeitig für westliche Philosophie. Liu engagierte sich bei den Protesten auf dem Tiananmenplatz für mehr Demokratie und er saß in den Jahren danach mehrmals im Gefängnis. In einem Interview mit dem Hongkonger Sender RTHK sagte er einst: Wenn man in einer Diktatur in der Opposition ist, dann hat man mit der Polizei zu tun. Man wird ins Gefängnis gesteckt. Das ist sozusagen Teil des Berufs. Als Dissident muss man nicht nur lernen, wie man sich wehrt, sondern auch, wie man mit der Unterdrückung umgeht, auch mit einer Haftstrafe. Es schien, als sei Liu Xiaobo auch auf seine letzte Haftstrafe gefasst gewesen. Und tatsächlich. Kurz darauf wurde Liu Xiaobo erneut festgenommen. Zu 11 Jahren wurde er schließlich verurteilt, wegen Anstiftung zur Untergrabung der Staatsgewalt. Lius Ehefrau, Liu Xia, wurde später von den Behörden de facto unter Hausarrest gestellt. Töte den Hahn, um die Affen abzuschrecken, so lautet ein bekanntes chinesisches Sprichwort. Mit der harten Strafe statuierten die chinesischen Behörden ein Exempel an Liu. Er hat es gewagt, die Regierung herauszufordern. Liu Xiaobo hat die Charta 08 mit verfasst und gehörte zu den Erstunterzeichnern. In der Charta wurde eine grundlegende Änderung des Systems verlangt. Die Gewaltentrennung, das Recht auf freie Meinungsäußerung, direkte und demokratische Wahlen. Kurz, ein Ende der Einparteienherrschaft. Die Charta 08 wurde von mehreren tausend Chinesen unterzeichnet. Der Inhalt der Charta ist im chinesischen Internet gesperrt. Der Friedensnobelpreis war für Chinas Regierung ein Schlag ins Gesicht vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Ein toter Friedensnobelpreisträger in Haft, das PR-Desaster, wäre perfekt gewesen. Und so durfte Liu Xiaobo das Gefängnis schließlich verlassen, um im Spital zu sterben.
Info 3 Abend.
Ferienzeit ist Schifffahrtszeit. Immer mehr Feriengäste fahren auf immer größeren Kreuzfahrtschiffen zu immer mehr Destinationen. Doch die Sonne, die frische Meeresluft und das blaue Wasser können nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieser Trend auch eine Kehrseite hat. Denn viele Kreuzfahrtschiffe sind laut Experten richtige Dreckschleudern. Weshalb, erklärt der Beitrag von Charlotte Schackmar und Klaus Ammann.
Warum Kreuzfahrtschiffe viel schmutziger sind als Autos oder Lastwagen, das weiß Dietmar Oehliger. Er leitet beim Naturschutzbund Deutschland NABU die Verkehrspolitik.
Ja, das liegt im Grunde genommen ganz einfach daran, dass die Schiffe einen unfassbar viel dreckigeren Kraftstoff fahren als die Autos.
Erklärt Oehliger. Kreuzfahrtschiffe verbrennen Schweröl, ein Abfallprodukt aus der Mineralölindustrie, das enorm viel Schwefel enthält. Zum Vergleich, der Schwefelgehalt im Treibstoff von Autos oder Lastwagen darf maximal 0,001% betragen. Bei Schiffen sind bis zu 3,5% Schwefelgehalt erlaubt. Besser als für die Luft sieht es für das Wasser aus. Die neuen Kreuzfahrtschiffe, die auf den Markt kommen, haben in der Regel eine Kläranlage an Bord. Sie bereiten das Abwasser auf und leiten es sauber zurück ins Meer. Insgesamt bleibt die Umweltbilanz der Branche trotzdem katastrophal, sagt der Umweltschützer.
Wenn man sich die Umweltbilanz eines Kreuzfahrtschiffes anschaut, dann bemisst die sich vor allen Dingen an dem, was oben am Schornstein rauskommt. Und das ist leider bei fast allen, selbst bei allen neuen Schiffen, immer noch eine Katastrophe.
Das größte Problem sind die ultrafeinen Rußpartikel, die bei der Verbrennung des Schweröls entstehen. Rußpartikel sind gesundheitsgefährdend, laut der Weltgesundheitsorganisation WHO so giftig wie Asbest. Der fahrenden Umweltkatastrophe wäre beizukommen. Mit Abgastechnologien, Rußpartikelfiltern und Katalysatoren, die es längst gibt. Genau in solche investiere die Branche bereits Milliarden, wehrt sich der Verband der Kreuzfahrtindustrie gegen die Kritik. Aber die Schiffe, die heute auf den Meeren kreuzen, sind größtenteils noch nicht mit diesen Technologien ausgerüstet. Am meisten wäre Umwelt und Passagieren geholfen, wenn Schweröl durch Schiffsdiesel oder Flüssiggas ersetzt würde. Doch eine Tonne Schweröl kostet bloß $300. Das sind 30 Cent pro Liter.
Das ist natürlich wahnsinnig billig und dann ist der Anreiz, besseren Kraftstoff einzusetzen oder auch effizienter zu fahren, nicht besonders groß,
sagt Umweltschützer Oehliger. Schiffsdiesel kostet rund ein Drittel mehr als Schweröl. Kostenüberlegungen verhindern auch, dass Kreuzfahrtschiffe in Häfen Landstrom nutzen. Immer mehr Häfen stellen nämlich Schiffen entsprechende Stromanschlüsse zur Verfügung. Dennoch lassen die meisten Kreuzfahrtschiffe lieber die schmutzigen Schiffsmotoren laufen für die Stromerzeugung. Denn der Strom aus der Landsteckdose ist teurer. Dass Kreuzfahrtschiffe heute schon strengeren Vorschriften genügen können, wenn sie denn müssen, beweisen Ost- und Nordsee, die Küstengebiete Nordamerikas und die Karibik. Diese Gebiete sind von der IMO, der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation, als Umweltzonen definiert, mit höheren Umweltstandards.
Das war Info 3, verantwortlich für die Sendung Isabel Meissen und Damian Rast.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.